Bis vor kurzem war er noch an der Uni, schreibt gerade noch seine Doktorarbeit. Und diese Woche hat sich das Leben von Lukas jetzt aber komplett verändert.
Also das Ding ist, es fühlt sich für mich noch so ein bisschen an wie eine große Klassenfahrt, von der ich in 2 Wochen wieder nach Hause komme. Und ich muss für mich erstmal realisieren, dass das jetzt die nächsten 5 Jahre mein Leben ist.
Lukas sitzt seit dieser Woche als Abgeordneter im Europäischen Parlament.
Als ich das erste Mal in diesen Saal reingekommen bin, habe ich dann mal ausnahmsweise nicht irgendwie ein Selfie-Video für Instagram oder TikTok oder Facebook gemacht.
Was Lukas stattdessen gemacht hat und wie diese erste Woche war mit neuem Job und allem, das schauen wir uns heute in dieser Folge an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News packen wir Nachrichten für euch aus. Wir schauen uns an, was aktuelle Entwicklungen ganz konkret für einzelne Menschen bedeuten. Und wir liefern euch aber auch immer die Hintergründe dazu. Im Juni gab es Wahlen. Diese Woche ist das neue Europaparlament zum ersten Mal zusammengekommen. 720 Abgeordnete sind's und er hier war auch mit dabei.
Also ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht von meiner eigenen Dreistigkeit.
Das ist Lukas Sieper.
Ich bin 27 Jahre alt, gebürtiger Oberberger, bis vor kurzem wohnhaft in Köln und seit neuestem Europaparlamentsabgeordneter für die Partei des Fortschritts.
Seine Partei gibt's noch gar nicht so lange, war bei den Europawahlen aber so erfolgreich, dass Lukas jetzt einen neuen Job hat. Ich habe ihn gefragt, wie das jetzt die Woche war. Also ob das so ist wie in der Grundschule. Man kommt in die neue Klasse, hat ein Namensschild und ist richtig aufgeregt, wo man sitzt.
Das ist ziemlich genau so. Also ich wusste schon vorher, dass meine Sitznachbarn mir nicht so gefallen werden. Das sind von griechischen Kommunisten bis hin zu bulgarischen Rechtsextremisten alles, was die Feinde der Demokratie so zu bieten haben.
Und wer sitzt direkt neben dir oder vor dir?
Direkt vor mir sitzt Maximilian Krah, der sich ja im Wahlkampf durch, glaube ich, die kreativsten menschenverachtenden Äußerungen hervorgetan hat.
Was macht das mit dir, jetzt direkt hinter Maximilian Krah von der AfD zu sitzen?
Also wenn man auf unseren Instagram-Kanal geht, da sieht man, dass wir eine kleine Kolumne gestartet haben, die heißt Krah nicht da, weil er von den ganzen Sitzungen, die wir bisher hatten, nur bei einer oder zwei überhaupt erst da war. Wir haben jetzt Tag 5, an 5 Tagen war er größtenteils nicht da. Wie das so sein wird, wenn er da permanent vor mir sitzt, das wird wahrscheinlich nicht so angenehm. Ich weiß, dass links von mir unmittelbar spanische Trumpisten sitzen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas in Europa gibt. Und das tut schon ein bisschen weh, dabei zuzuhören, wie die so reden. Schräg links vor mir sitzen tschechische Neonazis. Auch das tut jedes Mal weh, weil klar, man spricht die Sprache nicht, aber manche Wörter versteht man dann doch und wird einem schon unwohl.
Oh Mann, Lukas, du tust mir irgendwie leid. Hast du auch irgendwelche Freunde, Freundinnen neben dir? Die brauchen man doch.
Also rechts neben mir ist erstmal der Gang quasi, aber auf der anderen Seite dieses kleinen Gangs, ne, da sitzt der Phidias, der zypriotische YouTuber, über den man viel gelesen hat, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstehe. Und direkt neben Phidias sitzen die von der Partei. Also ich sag mal, links von mir sitzen nur Rechtsextreme, aber rechts von mir gibt's Hoffnung.
Okay, könnt ihr euch zumindest ein bisschen rüberwinken. Wie war denn jetzt so die erste Woche im EU-Parlament?
Also es war alles natürlich ein großes Staunen und als ich das erste Mal in diesen Saal reingekommen bin, habe ich mich wirklich einfach mal an den Eingang von diesem Saal gestellt und 5 Minuten, 10 Minuten einfach auf diesen Plenarsaal hinabgeschaut. Und für mich ist das ein Tempel der Demokratie und der Freiheit und es ist mir eine verdammte Ehre, da ein Teil von zu sein. Gleichzeitig sehe ich aber auch viel, was falsch läuft. Die IT-Sicherheitsinfrastruktur ist eine komplette Vollkatastrophe und leider sind auch viele Klischees wahr. Also ich habe jetzt schon oft genug gesehen, dass Abgeordnete quasi nur morgens einmal kommen, um zu unterschreiben, dass sie das Tagesgeld bekommen und dann sofort wieder abhauen. Aber was mich sehr überrascht hat, ist durch wirklich fast alle politischen Lager hinweg das gute kollegiale Verhältnis in diesem Haus. Also selbst der Rechtsextreme und die Linksextreme, die brüllen sich zwar im Plenarsaal bei ihren Reden an, bringen sich dann aber in der Schlange von der Cafeteria doch den menschlichen Anstand gegenüber in der Regel, den man im politischen Diskurs oft vermisst.
Du bist ja jetzt noch nicht lange in der Politik und jetzt neu im Europaparlament. Wie ist das dann so, wirklich Menschen zu sehen, die man aus dem Fernsehen, aus der internationalen Politik kennt?
Also ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht von meiner eigenen Dreistigkeit. Ich bin zum Beispiel dann gestern einfach mal, als diese Wahl war von Frau von der Leyen, bin ich einfach zu ihr hingegangen und habe ihr die Hand geschüttelt und habe gesagt, Frau von der Leyen, ich habe Sie nicht gewählt, weil wir das basisdemokratisch so entschieden haben. Ich wünsche mir, dass Sie uns davon überzeugen, dass wir uns geirrt haben. Und da hat sie gelacht und ich habe gelacht. Ich weiß nicht, ob ich mir das eigentlich erlauben kann, aber ich nehme schon für mich in Anspruch, dann in diesen Momenten unbewusst, dass ich halt mit denen auf einer Stufe stehe, weil so haben die Leute mich gewählt am Ende des Tages. Ich muss natürlich noch viel lernen, aber wir sind alle, natürlich Frau von der Leyen nicht, aber ich denke, man weiß, was ich meine, wir sind am Ende des Tages alle Europaparlamentsabgeordnete.
Hast du dich denn jetzt nochmal besonders auch inhaltlich mega krass vorbereitet? Hast dir angeguckt, okay, was jetzt so die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre ansteht und nochmal richtig gebüffelt in der Bib oder irgendwie so? Oder wie hast du dich vorbereitet?
Also das Glückliche ist ja, ich bin Jurist mit Schwerpunkt auf Völker- und Europarecht. Ich habe in Amsterdam Europarecht studiert und ich schreibe meine Doktorarbeit im Völkerrecht. Dementsprechend ist dieses ganze Thema EU-Prozedere, wie funktionieren die verschiedenen Organe, wie funktioniert ein Parlament, das ist meine Kernkompetenz, Kraft, Ausbildung.
Okay.
Gleichzeitig habe ich mich natürlich nochmal eingelesen. Man kriegt auch sehr viele Informationen zur Verfügung gestellt. Also das Europäische Parlament geht wirklich davon aus, dass wenn ein Abgeordneter dahin kommt, dass der keine Ahnung von irgendwas hat. Und ich habe wirklich ein ganz großartiges Team von MitarbeiterInnen, die mich bestens briefen zu jeder Sache. Also ich weiß ganz genau Bescheid, was da passiert. Auch wenn ich natürlich noch nicht alles überblicken kann, wie das, glaube ich, bei allen Leuten in einem neuen Job so ist.
Hast du auch schon richtig ins Klo gegriffen, weil du nicht wusstest, wie irgendwie jetzt hier die Abläufe sind oder so? Oder wie man eigentlich irgendwie was macht? Oder ging es bisher?
Also ich würde sagen, richtig ins Klo gegriffen nicht, als wir die ersten inhaltlichen Abstimmungen hatten. Wir hatten ja diese Woche im Grunde nur Personalwahlen, also Parlamentspräsidentin von der Leyen und so weiter. Dann hatten wir eine Abstimmung zur Resolution zur Unterstützung der Ukraine. Und da war am Ende natürlich die entscheidende Frage, ob man dieser Resolution zustimmt, was ich getan habe. Aber es gab, ich glaube, 18 Änderungsanträge. Und dazu hatten wir eine Voting-List, also eine Abstimmungsliste für mich vorbereitet. Ich wurde aber am Anfang völlig überrascht davon, wie schnell hintereinander diese Abstimmungen sind. Also das geht wirklich Voting opened. Voting closed. Voting open, voting closed. Das geht innerhalb von 3 Sekunden. Es gibt per Handzeichen oder mit so einem elektronischen System, wo man einen Knopf drücken muss. Und das kann ich an der Stelle ehrlich sagen. Ich habe einfach bei den ersten beiden Abstimmungen, war ich so überrascht davon, wie schnell das geht, dass ich nicht schnell genug den Arm gehoben habe, um abzustimmen.
Yeah.
Aber beim dritten Änderungsantrag war ich dann auch schon dabei. Und wie gesagt, dann nachdem ich dieses 18 Mal gemacht hatte, ich denke, das wird mir jetzt nicht wieder passieren. Da habe ich mich geärgert. Ne, aber ich glaube, auch das mag man mir als blutigem Anfänger noch verzeihen.
Und Lukas stimmt dann eben als Abgeordneter der PDF ab. Das ist in diesem Fall kein Dateiformat, sondern eben die Abkürzung für seine Partei, die Partei des Fortschritts. Wenn ihr davon noch nie gehört habt, Jan Dahlmann aus unserem Unboxing-News-Team stellt sie uns kurz vor. Jan, wo muss man die PDF denn politisch einordnen?
Also die PDF selbst sagt, sie ist weder links noch rechts. Ihr Motto ist Ideen statt Ideologien. Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt aber, sie ist eine liberale Partei, bis in Teilen linksliberale Partei.
Und seit wann gibt's die?
Das erste Mal ist Lukas mit der PDF 2020 angetreten, bei der Kommunalwahl in Köln-Kalk. Das war damals so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so eine Schnapsidee. Oder er sagt selber, es war so eine Schnapsidee. Er saß mit Freunden zusammen am WG-Küchentisch und da haben sie gemerkt, so richtig spricht uns hier in Deutschland eigentlich keine Partei an. Und dann haben sie eben selbst die PDF gegründet. Damals hat er insgesamt 31 Stimmen bekommen, also da lief es noch nicht so gut.
Okay, und was steht jetzt bei denen im Parteiprogramm drin?
Ja, da steht drin zum Beispiel, dass sie sich mehr direkte Demokratie wünschen, also dass es Volksabstimmungen gibt. Dann steht viel drin über Klimaschutz. Sie fordern eine konsequente Energiewende, wollen halt, dass mehr Busse fahren, mehr Bahnen fahren.
Klingt ja so ein bisschen auch nach Grün.
Ja, aber ein bisschen FDP ist auch mit drin, denn sie wollen Start-ups besser fördern. Denn sie finden, dass es da zu viele bürokratische Hürden gibt. Sozialstaat, auch ein Wort, das im Programm vorkommt. Da sind ihre Ziele Abschaffung von Obdachlosigkeit, Abschaffung von Altersarmut. Die PDF findet auch, dass Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten ein Recht auf Asyl haben, aber sie wollen, dass die Asylverfahren an EU-Außengrenzen passieren. Also du merkst, die lassen sich echt schwer einordnen.
Ja, und man findet irgendwie von allem ein bisschen was drin. Mhm. Wer hat denn die PDF so gewählt?
Insgesamt über 220.000 Menschen. Und ja, das sind 0,6% der Stimmen. Mhm. Jetzt könnte man ja glauben, dass eine Partei, die so jung auftritt, die einen 27-jährigen Spitzenkandidat hat, ja, das ist vielleicht was, ich sag mal, für die Juppies im Szene-Kiez. Aber ich habe mir ganz viele Wahlkreise angeguckt und egal ob Pirmasens, ob Gelsenkirchen, Unterallgäu oder Berlin, überall hat die Partei ähnlich viele Stimmen bekommen. Mhm. Also ist jetzt keine klassische Großstadtpartei, aber trotzdem eine Partei, die vor allem bei jungen Leuten beliebt ist. Sieht man auch daran, dass die PDF bei der Juniorwahl, also es ist so eine Umfrage an weiterführenden Schulen, da hat die PDF 1,2% bekommen.
So, und was hat Lukas sich jetzt für die nächsten 5 Jahre vorgenommen?
Ich möchte vor allen Dingen diese Idee der PDF vorantreiben, diese Idee der pragmatischen, ideologiefreien Politik, wo jeweils im Einzelnen entschieden wird, was das Richtige ist. Also, ne, ich habe zum Beispiel im Austausch mit vielen meiner befreundeten Abgeordneten, gerade von Volt, dann erfahren, dass die halt rein nach der Voting-List abstimmen, ohne zu lesen, was da drin steht. Ne? Und nicht nur die Leute von Volt, bitte nicht falsch verstehen, das machen da alle so, von allen großen Fraktionen. Und weil einfach nur die Fraktion das sagt. Und das finde ich eigentlich falsch. Natürlich habe ich auch nicht die Zeit und nicht die Kapazität, alles im Einzelnen komplett durchzulesen. Dafür habe ich dann das Team und KI. Aber ich finde, man sollte sich mit jeder Sache im Einzelnen beschäftigen und sich nicht nur denken, ich bin ein Konservativer, also stimme ich so ab wie alle Konservativen. Oder ich bin ein Grüner und ich stimme ab wie alle Grünen. Das werde ich nicht tun. Und ich denke, am Ende des Tages, wenn ich es wirklich schaffe, wie geplant, mich mit den demokratischen Fraktionen gut zu halten, kann ich auch vielleicht, auch wenn ich nur ein kleines Licht bin, hin und wieder mal eine Vermittlerrolle spielen zwischen den Fraktionen, wenn die sich nicht einigen und so an der Erarbeitung des demokratischen Konsens mitwirken.
Jetzt hast du gesagt, ne, du bist ein einzelner Abgeordneter, du bist fraktionslos. Kannst du da überhaupt irgendwas ausrichten?
Definitiv, weil ich habe genau die gleichen Rechte auf Ausschusssitze. Ich werde tatsächlich im wichtigsten Ausschuss sitzen, nämlich im Budgetausschuss. Ich werde die nächsten 5 Jahre mit darüber entscheiden, welcher politische Bereich in der EU wie viel Geld bekommt. Dazu sitze ich im Transportausschuss, was ja gerade für Deutschland als Transitland sehr entscheidend ist. Und was man ja nicht vergessen darf, die wichtigste Tätigkeit eines Abgeordneten ist die Abstimmung im Plenarsaal. Und da bin ich ebenso gleichberechtigt und kann genauso viel auswirken wie alle anderen auch.
Wann hältst du deine erste Rede, weißt du schon?
Das weiß ich leider noch nicht. Ich habe es schon versucht, ich habe schon Redezeit beantragt. Das hat nicht geklappt. Also es gibt da dieses Catch-the-Eye-Prozedere. Da kann, wenn quasi die großen Redner, die in den ersten Reihen sitzen, gesprochen haben, dann kann man auf einen Knopf drücken und sagen, ich möchte gern auch. Und dann wählt die Parlamentspräsidentin das nach eigenem Gutdünken aus. Ich schätze mal, irgendwann in den nächsten 1-2 Monaten wird es dazu kommen. Ich habe auf jeden Fall meinem Team schon gesagt, dass wir die Taktik fahren, dass wir eben, weil wir so eine kleine Stimme sind, dann doch jede Möglichkeit nutzen, uns irgendwie Redezeit zu verschaffen, damit man uns auch zuhören kann.
Gut, die Hälfte der 720 Abgeordneten sind neu ins EU-Parlament gewählt worden. Und auch bei den jeweiligen Fraktionen hat sich was verändert. Klaus Remme berichtet für uns über die EU. Ich habe ihn gefragt, was das mit einem Parlament macht, wenn so viele neue mit dabei sind.
Hängt natürlich stark vom Wahlergebnis ab. Also gibt es große Verschiebungen, was die Parteien angeht. Und das haben wir ja diesmal erlebt. Also die Christdemokraten sind sehr viel stärker geworden. Aber wir haben es jetzt mit völlig neuen Gruppen zu tun und da könnte ein neuer Stil Einzug halten. Also einige Grüne sagten mir, das war sofort zu beobachten am ersten Tag, da wurde mit einem Streichquartett feierlich die Hymne gespielt, die Europahymne. Da sind die gar nicht erst aufgestanden, da sind einige sitzen geblieben, das hat es vorher so nicht gegeben. Da stehen Nationalwimpel auf den kleinen Tischen der Abgeordneten. Also ja, es gibt Sichtbarkeiten, die sind in einem solchen neuen Parlament immer wieder spannend.
Jetzt hast du gesagt, es hat sich ja auch bei den Gruppen, bei den Fraktionen was verändert. Was ist da jetzt neu im EU-Parlament?
Ja, das ist ja die Phase nach dem Wahlabend bis, sagen wir mal, zur Konstituierung des Parlaments. Die haben wir ja in dieser Woche erlebt. Und diese Zeit wird genutzt, indem sich die 720 Abgeordneten, so viel sind es in dieser Legislaturperiode, in Gruppen organisieren. Da gibt es einige, da gehört das praktisch zum Alltag. Also die Konservativen, die Sozialdemokraten, die Grünen, auch die Liberalen, die wissen, wie das läuft. Das sind Strukturen, die sind vorhanden. Und dann gibt es Gruppen, insbesondere diesmal im rechten Spektrum, nehmen wir zum Beispiel die AfD, die ja rausgeschmissen wurde von der Fraktion Identität und Demokratie. Die Gruppe war ihnen schlicht zu radikal, oder haben sie rausgeschmissen. Jetzt war das so, dass die AfD eingezogen ist und die haben gesagt, ah, das ist aber ganz schlecht, jetzt hier außen vor zu sein. Da suchen wir uns doch mal Partner und gründen eine eigene Fraktion. Nicht ganz einfach, da braucht man 7 Länder. Und man braucht 23 Abgeordnete. Wenn das erfüllt ist, dann kann man die Fraktion anmelden und dann kommt es zu Wohltaten wie zusätzliches Personal, Fraktionsgelder. All diese Dinge sind wichtig für neue Abgeordnete und vor allen Dingen neue Gruppe.
Das heißt jetzt vor allem im rechten Spektrum gibt es eben auch neu gefundene Gruppen. Was bedeutet das für die kommenden 5 Jahre? Es sind ja auch deutlich mehr rechte bis rechtsnationale, rechtsextreme Abgeordnete in ganz Europa eingezogen, ne?
Ja, es bedeutet vielleicht, dass es lauter wird, dass es Störaktionen gibt. Die nehmen möglicherweise zu, auch weil sie innenpolitisch genutzt werden für ein heimisches Publikum. Da sind Bilder, die werden in diesen Kreisen dann hochgeschätzt. Aber es geht eben auch um politischen Einfluss. Und da muss man sagen, das rechte Spektrum ist jetzt in der Summe nicht sehr viel stärker geworden. Ich würde mal sagen, die proeuropäischen Kräfte, die sich da zusammengetan haben, bringen bis zu 450 Stimmen auf die Waage. Das ist eine solide Mehrheit.
Können denn da einzelne und auch fraktionslose Abgeordnete viel ausrichten oder wird da eh alles von den großen Fraktionen entschieden?
Einzelne Abgeordnete, die dürfen eigentlich nicht hoffen, hier Einfluss zu nehmen. Da gibt es eine Unabhängigkeit, das kann man hochschätzen, wenn man diesen Einfluss nicht hat. Aber ich glaube, das Ziel, für das die allermeisten eben für einen solchen Sitz kandidieren, das muss doch sein, Dinge zu verändern. Das fällt einem einzelnen Abgeordneten schwer.
Wenn das Parlament jetzt richtig loslegt, dann gestern Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin wiedergewählt. Was steht dann da ganz oben auf der inhaltlichen Agenda? Worum wird es erstmal gehen?
Ursula von der Leyen hat da gestern Akzente gesetzt. Einmal durch die Veröffentlichung ihrer sogenannten Political Guidelines, ein Grundsatzpapier, und danach ihre Rede. Und da ist es jetzt so, dass dem Wählerwillen entsprochen wird. Die Christkonservativen sind stärker geworden. Und die pochen natürlich darauf, dass die Agenda der letzten Jahre mit einer deutlichen Dominanz in der Klimaschutzgesetzgebung verändert wird hin zu einem Akzent auf Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftsfreundlichkeit. Da wandelt Ursula von der Leyen auch einem sehr schmalen Grat. Ihr Vorschlag gestern eines Clean Industrial Deal, das zeigt schon vom Wortlaut her, das soll so ähnlich klingen wie der Green Deal. Das soll den Grünen gefallen. Es ist aber knallharte Wettbewerbspolitik.
Jetzt stehen in den nächsten Jahren ja einige Herausforderungen auch an. Also Viktor Orban aus Ungarn hat den EU-Ratsvorsitz. Dann wird im Herbst in den USA gewählt. Es kann sein, dass Anfang nächsten Jahres in den USA Donald Trump wieder Präsident wird. Glaubst du, dass die EU es schafft, da auch an einem Strang zu ziehen, wirklich irgendwie mit einer Stimme zu sprechen?
Ich halte das für möglich. Ich glaube, und das haben wir die letzten Jahre immer wieder gesehen durch Krisen, die in engem Takt kamen, ob es Corona war oder die Finanzkrise, ob es dann der Überfall auf die Ukraine war. Diese externen Schockfaktoren, die haben die Union in einer Art und Weise verändert, wie es der normale Betrieb in Zeiten ohne Krise nie schaffen würde. Da werden dann plötzlich nationale Belange weniger wichtig. Und dann sieht man ein, dass diese Europäische Union, dass dieses Europa nur organisiert als Block handeln und wahrgenommen wird auf der internationalen Bühne. Wir sehen die Bruchlinie. Du hast den Orban erwähnt. Ich habe die Mehrheiten erwähnt. Im Moment scheint mir das stabil. Aber es gibt eben die Art und Weise, wie diese Länder zusammenarbeiten mit einem Einstimmigkeitsprinzip, das wir häufig beklagen, weil es Blockademöglichkeiten gibt. Davon muss man weg, wenn man hier auf Dauer erfolgreich mitmischen will.
Worauf freut Lukas sich denn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten als neuer EU-Abgeordneter?
Ich freue mich tatsächlich vor allen Dingen auf die Ausschussarbeit einerseits, weil ich das sehr, sehr interessant finde, weil hier natürlich einfach die technischen Entscheidungen getroffen werden. Andererseits freue ich mich auch viel auf den Kontakt mit den Wählenden. Also wir werden im August eine große Deutschlandtour machen, sage ich mal. Also ins kleinste Dorf, in die größte Stadt werden wir fahren und mit den Leuten sprechen, die uns gewählt haben, die uns noch nicht gewählt haben, mit befreundeten politischen Parteien. Und ich freue mich einfach, mal zu schauen, was die Leute sagen zu mir, Lukas Sieper, dem neuen Europaparlamentsabgeordneten, was ich denn so tun soll für sie.
Krasses neues Leben auf jeden Fall. Ich bleib bei meinem Job und Unboxing News. An der Folge hier haben mitgearbeitet Clara Neubert, Jan Dahlmann, Ingo Rockenberg, Schukri Gustmann und ich, Rahel Klein. Danke fürs Reinhören. Bis bald. Passt gut auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt.